Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Denn unsere Sendung heute geht ans Herz, beziehungsweise es geht um das Herz. Sie ist Kardiologin, Oberärztin, stellvertretende Klinikdirektorin am Herz- und Gefäßzentrum am UKE. Professor Dr. Renate Schnabel, willkommen erst einmal.
Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe als Vorbereitung für die Sendung wirklich ganz erschreckende Zahlen bekommen. Also 2/3 der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, davon sind betroffen vor allem Männer, 2/3 Männer. Aber doppelt so viele Frauen sterben daran. Und ab 50 ist es für Frauen wirklich die höchste Sterberate bei zum Beispiel Herzinfarkten. Wo man sich so fragt, wie passt das zusammen? Da gibt es eben ganz viele Unterschiede zwischen den Herzen. Ich glaube, das beste Beispiel ist eigentlich, dass es das Broken Heart gibt. Das kennt man eigentlich nur aus Songs, aber das gibt es tatsächlich, oder? Das gebrochene Herz.
Ja, das gibt es tatsächlich, das Broken Heart oder das gestresste Herz. Und Sie haben da richtig ein Beispiel genannt, was wirklich fast 90% oder mehr Frauen betrifft. Wann kommt es dazu? Das sieht zwar in der Notaufnahme bei den Patientinnen aus wie ein Herzinfarkt, Brustschmerzen, richtig dramatisch, das Herz pumpt nicht mehr richtig. Und wir denken alle an einen Herzinfarkt, aber tatsächlich ist es ein gestresstes Herz, was diese Symptome macht, was meistens im Zusammenhang steht, wenn die Frauen vorher psychische Belastung hatten, der Partner hat Probleme, ist vielleicht selbst ins Krankenhaus gekommen, jemand ist gestorben oder auch mal körperliche Belastung oder eine Operation vorher. Und hier zeigt sich der Unterschied, dass Frauen anders Stress anscheinend verarbeiten als Männer und deshalb dieses Symptom, was tatsächlich auch tödlich sein kann, entwickeln.
Also das heißt ja, dass so emotionaler Stress bei Frauen eher auf das Herz wirkt als bei Männern, oder?
Das ist das, was wir konnten es bisher noch nicht richtig erklären und forschen dazu. Aber letztendlich ist das, was herausstrich, der psychische Stress. Und es ist bekannt, dass die Stressverarbeitung bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Und der Hauptstressfaktor im Nervensystem ist der Sympathikus, der immer zu Fight or Flight, der zu Stressreaktionen führt. Und hier scheint es eine Dysregulation, also eine Fehlregulation zu geben des Herzens, die insbesondere bei Frauen auftritt.
Und Sie sagten ja gerade, man weiß gar nicht so genau, woher das kommt und so. Aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass eben überhaupt die Genderforschung, also dass man das Herz der Frau und des Mannes anders sieht, noch gar nicht lange her ist, dass da überhaupt drüber nachgedacht wurde. Auch darüber müssen wir sprechen.
Diese Frau ist immer auf der Suche nach einer Verbesserung der Gesundheit, der Diagnostik. Dafür probiert sie auch gerne neueste Technologien aus. Es geht um das wichtigste Organ des Menschen, das Herz.
Wir gehen davon aus, dass ca. 20-30% der Schlaganfälle, die durch eine Minderdurchblutung bedingt sind, mit Vorflimmern zusammenhängen.
Sie ist eine gefragte Expertin, wenn es ums Herz, die Herzgesundheit geht. Dabei gibt es zum Beispiel große Unterschiede zwischen Männer- und Frauenherzen. Die aber kennen noch nicht alle.
Die Symptome werden verkannt. Eine adäquat zielgerichtete Diagnostik verzögert sich teilweise sogar um Jahre.
Heute haben wir Sprechstunde bei Professor Dr. Renate Schnabel.
Und darüber sind wir sehr froh. Wir wissen, wie ausgebucht Sie sind. Wir haben uns hier mal ein Herz hingestellt. Ich würde sagen, damit wir das alles verstehen, die Unterschiede und so weiter, schauen wir uns das Herz noch mal an. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Gefäße wichtig sind. Vielleicht sagen Sie einfach mal was zu Ihrem Lieblingsorgan im Grunde.
Ja, genau.
Was ist jeder hat eins hier.
Ja, genau. Sie haben ein bisschen Größeres und wir wissen ja, Männer und Frauen haben im Schnitt ein größeres, also die Männer das größere Herz. Man geht so von 300 Gramm aus, bei Frauen 250 Gramm. Also da haben wir schon einen Unterschied. Dann wichtig sind die Herzkranzgefäße. Gerade wenn wir vom Herzinfarkt sprechen, dann sind die wichtig. Die verlaufen hier oben drauf. Das ist das, was wir insbesondere auch bei Männern kennen, wenn die verstopft werden durch Blutgerinnsel. Und dann gibt es aber auch noch kleine Gefäße, die sehen wir hier nicht, die gehen in das den Herzmuskel rein. Mhm. Die spielen bei Frauen wahrscheinlich bei Symptomen wie Brustschmerzen auch häufig eine Rolle. Und wenn wir das hier auseinandernehmen, dann sehen wir natürlich hier die unterschiedlichen Höhlen des Herzens, die Vorkammern hier. Und dann die Hauptkammer, die muskelstarke linke Kammer und eine kleine rechte Kammer, die erstmal das Blut, das nicht mehr mit viel Sauerstoff beladen ist, in die Lunge pumpt. Da wird's dann, nimmt es wieder neues Sauerstoff aus und geht dann über die Hauptschlagader in den Körper. Als erstes hier oben raus in das Gehirn, das zweitwichtigste Organ für Kardiologinnen. Für andere ist es vielleicht das Wichtigste. Und dann geht es auch in den Rest des Kreislaufs. Und das sind natürlich als die Pumpe, die ein Leben lang läuft, für 50, 60 bis 80 Schläge pro Minute, kann man dann hochrechnen auf die Stunde, auf den Tag, 100.000 Mal, im Leben bis zu 3 Millionen Mal schlägt dieses Herz. Und das macht mit seinem Pumpenmechanismus, mit seinen Ventilen, das sind hier die Klappen da drin, 4 haben wir davon, hier ist noch für die in die Pulmonalarterie und in die Hauptschlagader muss auch noch ein Ventil davor, auch eine Klappe. Und das alles muss zusammen funktionieren, denn sonst, wenn das Herz nicht mehr funktioniert, wird nicht mehr das Blut in den Körper gebracht und der Mensch kann nicht mehr leben.
Ja, irre, was dieses Organ alles kann. Was, 5 bis 6 Liter pro Minute, glaube ich, waren es, ne?
Ja,
genau. Irgendwann mal gelernt.
Genau.
Und stimmt es mit der Größe, was ich vorhin gesagt habe, dass jeder seine Faust so nehmen kann und ungefähr das die Größe des Herzens ist?
Ja, das passt so ungefähr. Sportlerherzen sind natürlich ein bisschen größer, aber sonst ist das ungefähr ein Maß, wie man sich das vorstellen kann.
Jetzt haben wir ja gerade schon über die Unterschiede gesprochen zwischen Männer- und Frauenherzen. Sie sagten gerade schon, das Männerherz ist größer, es ist schwerer vermutlich. Wo liegen noch die Unterschiede?
Ja, die Herzfrequenz ist bei Frauen tatsächlich ein bisschen höher im Schnitt. Auch was für andere Organe gilt, die Fett-Muskel-Verteilung. Frauen haben ein bisschen mehr Fett und weniger Muskelmasse. Das sieht man auch am Herzen. Die Pumpfunktion, also das, was das Herz auswirft, ist ein bisschen höher im Schnitt bei Frauen, sodass man eigentlich, auch wenn man von einer Pumpschwäche spricht, so ein bisschen unterschiedliche Maße anlegen müsste, was wir aber aktuell noch gar nicht so richtig im Alltag machen.
Ist denn das Männerherz kraftvoller? Wenn Sie sagen, bei uns ist mehr Fett drin, das müsste es doch eigentlich stärker sein, oder?
Ja, das Fett ist eher so ein bisschen draußen, aber es ist genau angepasst für die Kreislaufsituation. In einem gesunden Körper passt das genau zusammen. Und das Männerherz muss eben in der Regel auch ein bisschen mehr Muskelmasse in größeren Körper versorgen, sodass es kraftvoller ist, also mehr Herzzeitvolumen, wo aber wirklich auch die Körperoberfläche mit eingeht, die Körpergröße, das dann adäquat ist.
Aber wenn Sie jetzt so das Herz betrachten eines Patienten, dann spielt ja wahrscheinlich außer dem, also das Geschlecht eine Rolle, aber jetzt nicht nur, es ist größer und so weiter, sondern es müssen andere Faktoren auch berücksichtigt werden, oder?
Ja, das ist, aber im Prinzip passen die alle zusammen, diese Faktoren. Also auch die Gefäße sind ein bisschen kleiner. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mit Kathetern in diese kleinen Gefäße reingehen können, um zum Beispiel beim Herzinfarkt die wieder aufzudehnen und zum Beispiel eine Gefäßstütze, einen Stent einzubauen, sind die Gefäße bei Frauen etwas kleiner. Das müssen wir wissen und setzen dann eben kleinere Stents ein, haben aber dafür auch manchmal ein bisschen mehr, müssen wir mit ein bisschen mehr Sorgfalt noch daran arbeiten, um eben in diesen kleinen Gefäßen richtig die Stents platzieren zu können.
Aber das sind ja eine ganze Menge Unterschiede, finde ich. Also
absolut. Aber die sind auch nicht unbekannt, sondern jeder, der sich im Medizinstudium damit beschäftigt, weiß ja um die anatomisch-biologischen Unterschiede.
Naja, aber es ist ja so, dass jetzt eigentlich im Koalitionsvertrag erst stand, dass irgendwie dieser Gender Gap, also dass Frauen- und Männerherzen unterschiedlich schlagen, durch Hormone, durch alles Mögliche. Das ist ja jetzt erst, wird das aufgenommen ins Medizinstudium. Das konnte ich gar nicht glauben.
Genau, das ist tatsächlich geplant, dass es jetzt in den Lehrgegenstands- und Lerngegenstandskatalog mit aufgenommen wird. Es war da drin noch nicht fixiert. Und das Wichtige, was Sie gesagt haben, ist eben die Gender-Perspektive. Denn dass wir unterschiedliche Chromosomen haben, 2 X-Chromosomen bei den Frauen, ein X-Chromosom hat 1500 Gene, das sind ziemlich viel, das Y-Chromosom hat maximal so 100 Gene, dass da Unterschiede sind, ist uns klar. Aber was auch noch, und das ist die Gendermedizin, was Unterschiede macht, ist, dass auch das Geschlecht auf die Prävention, auf die Krankheitsverarbeitung Einfluss hat. Also wir haben Dimensionen, Gender-Dimensionen, die kennt jeder, die Gender-Rolle oder Gender-Interaktion oder institutionalisiertes Gender oder auch die Selbstwahl des Genders. Wie fühle ich mich? Was ist meine Gender-Identität? Und dazu kommen dann noch soziokulturelle Faktoren in dieses Gender mit rein, wie was mein Lebensstil ist, was sind die Attribute, die ich von außen als Frau oder Mann oder Transgender mitbekomme, die ich selbst wähle, wie ist meine
Umgebung. Wie wirkt sich das denn dann aus?
Also ja, insbesondere auf Präventionsverhalten, auch im sozialen Kontext. Wann suche ich einen Arzt auf?
Ach so,
wie
okay.
Mache ich Therapien? Wie adherent bin ich zu Therapien? Das machen Unterschied. Oder auch in der Umwelt Noxen, also Toxine, die aufgenommen werden am Arbeitsplatz. Oder Rauchverhalten beispielsweise ist ja auch ein Faktor, der eher soziokulturell bestimmt ist.
Okay, das sind dann die ganzen Faktoren, die dazukommen. Aber genau. Das ist ja wahrscheinlich, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin. Rauchen ist einfach nicht gut fürs Herz wahrscheinlich, oder?
Aber das würden wir. So, ne?
Also, mich würden noch mehr die Unterschiede interessieren. Also dieses... dass zum Beispiel auch hormonell ein großer Unterschied ist. Männer haben viel Testosteron, das gibt ja Muckis, also, oder? Das stärkt
genau,
nochmal.
Genau, ja.
Frauen kriegen Östrogene, die das Herz schützen, oder?
Mhm.
Aber die bauen sich ja ab. Was bedeutet das?
Genau, das ist, da sind wir jetzt ein bisschen mehr Richtung der biologischen Unterschiede gekommen. Da spielen die Hormone wahrscheinlich eine große Rolle. Denn wir wissen, mit der Menopause, dann so wenige Jahre danach, steigt das Risiko für einen Bluthochdruck, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einen Herzinfarkt an. Männer sind zumeist so 10 Jahre früher dran. Es kann nicht 100% erklärt werden, nur durch Östrogenspiegel oder Progesteronspiegel, die abnehmen nach der Menopause. Denn allein die Substitution, also wenn man das weitergibt, wir kennen das als Hormonersatztherapie, das verhindert jetzt keine Herzinfarkte. Das macht eher sogar noch Probleme, dass es mehr zu Blutgerinnung führt und deshalb zu Venenthrombosen zum Beispiel führen
kann. Das ist ja komisch, weil eigentlich stützt ja Östrogen.
Genau, aber es ist wahrscheinlich die Kombination und es sind zusätzliche Faktoren, die da reinspielen und eben nicht allein die Hormone, die natürlich ganz klare Unterschiede bei Männern und Frauen erzeugen. Wir konnten auch zeigen bei jüngeren Individuen, dass während des Menstruationszyklus bei Frauen die Gefäßfunktion, die Reagibilität, wenn man die kann man so am Armgefäß messen, dass die sehr stark vom Zyklus abhängt. Also irgendwas ist da schon mit den Hormonen.
Aber da sieht man ja, wie kompliziert das alles ist. Ne? Es ist auch so, bei den Symptomen von Herzinfarkten unterscheiden sich Männer und Frauen eben total. Oft wird deshalb zu spät reagiert bei Frauen. Ein Grund, warum Hannelore Heite-Baryon gesagt hat, ja, ich erzähle Ann-Britt Backenbühl mal und Julia Freistedt meine Geschichte.
Hannelore Heide-Baryon ist im vergangenen Herbst bei der Gartenarbeit, als sie plötzlich merkt, da stimmt was nicht.
Und mit ihr mal kriegte ich hier so Stiche, ein Stich oder irgendwie so Schmerzen, aber ich wusste nicht so richtig, wo ich das hinorten sollte. Und dann habe ich das erstmal sein lassen im Garten und habe mich auf die Couch gelegt.
Die 73-jährige Krebspatientin reagiert, lässt kurze Zeit später den Notarzt kommen. In der Helios-Klinik Schwerin ergeben die Untersuchungen dann, sie hat einen Herzinfarkt. Dieser wird bei Frauen oft zu spät oder als solcher gar nicht erst erkannt. Ein Grund? Die Symptome eines Herzinfarkts unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern. Männer spüren meistens eine Brustenge oder Schmerzen im linken Arm. Frauen können diese Symptome ebenfalls haben. Bei ihnen kann sich ein Herzinfarkt aber auch durch Schweißausbrüche, Kiefer- und Kopfschmerzen sowie Übelkeit bemerkbar machen. Auch Atemnot oder Aussetzer können Anzeichen sein. Vielen sind diese Unterschiede nicht bekannt. Auch Hannelore Heide-Baryon kann ihre Beschwerden nicht deuten.
Irgendwie vielleicht eine Rippe, vielleicht gebrochen oder irgendwas so in der Richtung. Aber an Herzinfarkt habe ich überhaupt nicht gedacht.
Guten Morgen, Frau Heide-Baryon.
Alexander Staud beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Herzen. Auch um das der Rentnerin hat sich der Kardiologe gekümmert. Er erlebt immer wieder, dass für Frauen typische Symptome selbst von Medizinern nicht richtig gedeutet werden.
Mit jeder Minute geht Herzmuskelgewebe zugrunde. Und was wir leider sehr häufig sehen, dass gerade Frauen zu spät kommen zum Arzt weil die Beschwerden nicht so typisch waren. Dann gehen sie zu spät zum Arzt. Der Arzt denkt vielleicht auch nicht sofort daran. Mensch, die kommt wegen Übelkeit, hat die wirklich einen Herzinfarkt? Und dann sieht man plötzlich im EKG oder im Blut die Veränderung. Und dann versuchen wir, diese Zeit wieder aufzuholen.
Die zeitliche Verzögerung, ein Grund, warum die Sterblichkeit bei einem Herzinfarkt bei Frauen doppelt so hoch ist wie bei Männern. Jährlich sterben in Deutschland etwa 18.000 Frauen an den Folgeschäden. Bis zu den Wechseljahren schützt das weibliche Hormon Östrogen Frauen vor einem Herzinfarkt. Mit den Wechseljahren lässt die Produktion jedoch nach, das Risiko steigt. Daher sind Frauen bei einem Infarkt durchschnittlich 70 Jahre alt. Geschlechterunterschiede versucht inzwischen auch die auf Männer ausgerichtete Medizinforschung besser zu berücksichtigen.
Das sind die Punkte, die wir jetzt nacheinander aufarbeiten, worauf wir auch achten, dass eben Frauen in den Studien genügend repräsentiert sind, dass wir dazu Aussagen machen können.
Auch Umdenken ist gefragt. Daher ist Heide Barion trotz ihrer Krankheit dieser Film besonders wichtig. Denn gerade ältere Frauen zögern oft zu lange, bis sie sich Hilfe holen.
Und da auch reagieren und dann nicht sagen, ach, da kann ich ja morgen noch oder übermorgen noch. Nee, gleich.
Denn so hat das Herz trotz Infarkt eine Chance, ohne Spätfolgen wieder gesund zu werden.
Den Aspekt fand ich auch ganz interessant zum Schluss, dieses, was sie auch sagte. Ich habe erst gar nicht das so richtig ernst genommen oder erst mal darüber nachgedacht, was ist das? Ich glaube, Frauen reagieren auch anders, wenn sie sowas spüren, oder?
Ja, tatsächlich reagieren Frauen anders, gerade wenn sie nicht diese ganz typischen Symptome haben. Wir hatten das ja in dem Film sehr schön gesehen, dass zwar das Hauptsymptom auch bei Frauen der Brustschmerz ist, stechender bis dumpfer Brustschmerz, aber eben auch häufig mal nur Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbruch, Schwindel, Luftnot, was ja so primär gar nicht so auf einen Herzinfarkt schließen lässt. Das Zweite ist dann, auch wenn es Frauen sehr schlecht geht, da kommen wir dann wieder auf diese Geschlechterrolle hin, dass sie häufig noch, gerade wenn sie älter sind, Partner vielleicht haben zu Hause, die pflegebedürftig sind oder Verpflichtungen im Haushalt und dann sagen, ich kann nur nicht weg, ich kann nicht am Sonntag in die Klinik gehen, ich gehe Montag zu meinem Hausarzt und dann ist es vielleicht zu spät.
Empfinden Frauen Schmerz anders?
Da gibt es Studien zu, dass tatsächlich Frauen unterschiedliches Schmerzempfinden haben wie Männer, obwohl das Schmerzempfinden insgesamt sehr, sehr individuell ist.
Aber weil ich mir das gerade auch so überlegt habe, ne, dass das vielleicht auch da dann zukommt, ja, dass das nicht so ernst genommen wird. Wir haben vorhin schon gesprochen, was passiert bei einem Herzinfarkt. Ich denke, bevor wir darüber weitersprechen, gucken wir uns das mal kurz an, was im Herzen passiert, wenn eben dieser Herzinfarkt entsteht. Vielleicht können Sie das kurz erklären.
Ja, also hier sind die Blutkörperchen fließen noch sehr gut durch das Gefäß, aber hier ist es anscheinend zu einem Aufplatzen von diesen, wir nennen das atherosklerotischen Verengungen, Plaques gekommen. In dem Moment kommt es dann zu einem kompletten Verschluss des Gefäßes. Ein Verschlussgefäß heißt, dass da kein Blut mehr durchgeht und das Herzmuskelgewebe muss ja arbeiten, kontinuierlich arbeiten. Wenn ich arbeite, brauche ich Sauerstoff. Wenn der nicht mehr da ist, geht Herzmuskelgewebe zugrunde. Und das passiert bei einem Herzinfarkt. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, umso länger das andauert, bis das Gefäß wieder eröffnet ist, wenn es komplett zu ist, umso mehr Herzmuskelgewebe geht verloren. Und dieses Herzmuskelgewebe kommt nicht wieder. Das kann nicht mehr ersetzt werden durch den Körper.
Das ist abgestorben.
Das ist tot.
Wie viel, wenn ich einen Herzinfarkt habe, wie viel Zeit bleibt mir?
Möglichst wenig. Schnell alarmieren, Rettungsdienst. Hier in Hamburg haben wir natürlich sehr schnelle Zeiten, dass wirklich 10 Minuten später jemand vor Ort ist. Und dann kommt man möglichst in ein Krankenhaus, das die Möglichkeit hat, über die Arterien direkt zum Herzen mit Kathetern vorzukommen, um diesen Blutpfropfen da zu beseitigen. Den drücken wir an die Wand und dann bauen wir einen Stent ein, der das Gefäß wieder offen hält. Und in dem Moment ist das Gefäß wieder durchblutet und Sauerstoff kann in die Peripherie, also in den Rest des Herzmuskels, der da angeschlossen ist, fließen und das Herzmuskelgewebe kann wieder pumpen.
Werden denn direkt Frauen und Männer anders behandelt? Weil wir haben ja gerade gelernt, wie unterschiedlich die Herzen sind.
In dem Moment, wenn die Diagnose gestellt ist, würden wir bei jedem Mann oder Frau eine diagnostische Herzkranzgefäßdarstellung über einen Herzkatheter machen. um dann handeln zu können. Da ist wirklich der Algorithmus für beide Geschlechter gleich.
Jetzt haben wir schon gesagt, dieses Gewebe ist nicht reparabel. Aber das Schöne ist, es gibt ja in der Forschung mittlerweile so viele Sachen. Und tatsächlich in Lübeck und Göttingen, also bei uns im Norden, wird schon was ganz Neues angewendet, ein Herzpflaster. Ich finde es super spannend, weil das ist wirklich was organisch rausgenommen wird. Ich glaube, bei der Geburt irgendwie, aus dem Bauchnabel,
aus der Bauchnabelvene oder ja, künstlich gezüchtetes Gewebe. Dann, genau, das heißt dann so ganz toll Engineered Heart Tissue.
Ja, wir müssen mal kurz reingucken, wie das funktioniert, denn das ist super spannend.
Das Herzpflaster. Noch wird es nur im Rahmen einer Studie eingesetzt. Aber die Hoffnungen für Menschen mit einer Herzschwäche sind groß. 25 Jahre haben die Mediziner der Unikliniken Lübeck und Göttingen daran gearbeitet. Das sogenannte Herzpflaster besteht aus künstlich gezüchteten Herzzellen und kann auf krankem und totem Gewebe festgenäht werden.
Und bleibt dann auf der Stelle erhalten. Und wir haben Hinweise, dass das Herzpflaster eben auch, je nachdem wie lange es bei den Patienten schon da ist, eben mit körpereigenen Gefäßen zu einem gewissen Teil versorgt wird und deswegen die Zellen weiterleben und dann auch aktiv sind und sich bewegen.
Die Risiken? Das Herz könnte die künstlichen Zellen abstoßen. Dies versucht man mit Medikamenten zu verhindern. Wird das Herzpflaster zugelassen, hätten 4 Millionen Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche in Deutschland neue Perspektiven.
Sehen Sie das auch so?
Ja, absolut. Das ist eine ganz fantastische neue Art, wie wir das Herzmuskelgewebe, was teilweise ja verloren geht, wie wir das erneuern könnten. Und tatsächlich nach diesen Studien sind schon einige Patientinnen, die mittlerweile schon mehrere Jahre damit überlebt haben. Und die ursprüngliche Idee kommt sogar, ist hier mit in Hamburg entwickelt worden. Und das ist ja ganz toll. Denn was muss das Herz machen, wenn man es mal reduziert? Das mögen Kardiologinnen nicht so gerne. Aber es muss einen Zellzusammenhang geben. Das haben sie geschafft in so einem dreidimensionalen Gewebestück und die müssen kontrahieren, am besten alle gleichzeitig. Und dann setzt man das auf den Teil des Gewebes, was nicht mehr pumpt und dann wird kontrahieren, also ziehen die sich zusammen und es pumpt wieder. Also perfekte Reparatur.
Ja, irre. Am besten ist es natürlich, dass man sowieso vorher agiert. Ne? Also Vorhofflimmern haben wir vorhin schon mal im Clip gehört. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was das ist.
Ja, da sind wir jetzt auf einem anderen Bereich von Rhythmusstörung, Vorhofflimmern. Das heißt, das kann man hier dran einmal erklären. Wir haben diese Vorkammern hier und die, da also normalerweise kommt hier von dem Sinusknoten, heißt das, geht hier der Impuls von dem Herz. Denn damit irgendwie Muskeln sich zusammenziehen, brauchen sie einen Impuls und das ist ein elektrischer Impuls, der ein Leben lang gegeben wird. Und wenn wir Sport machen, brauchen wir mehr, werden mehr Impulse gegeben, Herz schlägt schneller. Wenn wir aufgeregt sind, das Herz schlägt schneller. Das funktioniert normalerweise wunderbar. Aber manchmal kommt es dazu, dass dieser Impulsgeber über kleine, viele Impulse, unregelmäßige Impulse übertroffen wird.
Wie merke ich das denn? Also wenn ich so eine Herzrhythmusstörung oder so ein Vorflimmern habe, ich sitze jetzt auf dem Sofa zu Hause, also wie macht sich das bemerkbar?
Ja, manche merken das tatsächlich dadurch, dass das Herz anfängt zu rasen oder zu stolpern.
Aber das hat man ja immer mal, dass das rast, so, wenn man aufgeregt ist oder zu schnell die Treppe hoch, wenn man nicht ganz so trainiert ist.
Genau, das hält aber dann häufig an und fühlt sich dann auch sehr unangenehm an. Und am Anfang hört es auch wieder auf. Das ist also nicht immer da. Wenn man dann zum Arzt geht, sagt er, ja, ich kann im Moment nur ein ganz normales EKG, weil so eine Rhythmusstörung, die finden wir ja dann im EKG, ein normales EKG finden und kann das im Moment nicht nachweisen. Und das Problem ist, dass aber das sehr, sehr häufig auch nicht diese klassischen Symptome hat oder sogar gar keine Symptome hat. Und das Problem ist, wenn das Herz, zumindest die Vorhöfe, nicht mehr richtig schlagen, dann stehen die mehr oder weniger still. Und immer, wenn man im Blutstrom irgendwo eine Stase hat, wie wir das nennen, wenn das Blut stillsteht, dann fängt es an zu gerinnen. Und es bilden sich kleine Blutgerinnsel, gerne hier an so Aussackungen des Herzens. Und wenn diese Blutgerinnsel dann durch die Hauptkammern, die schlagen ja weiter, unregelmäßig allerdings dann in die Hauptschlagader abgesprengt wird. Und wir hatten gesagt, dass nach oben direkt geht's ins Gehirn und haben eine Verstopfung von Gehirngefäßen, dann haben wir einen Schlaganfall und meist gravierende Schlaganfälle, sodass das erste Symptom von dieser Rhythmusstörung sein kann.
Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und neben dem EKG mein Blut untersuchen lasse, kann man das dann daran sehen?
Nee, leider auch im Blut nicht. Es gibt keinen richtig guten Marker, der das im Blut sagt, sondern wir brauchen wirklich ein EKG. Wir brauchen eine unrhythmische Pulsaufzeichnung, um das diagnostizieren zu können.
Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf den Unterschied zu sprechen kommen, weil auch beim EKG stelle ich mir vor, so ein Frauenkörper reagiert ja anders drauf, oder? Also wenn ich jetzt vielleicht auch, ich sag mal einfach ein bisschen mehr hier habe, dann komme ich da auch nicht so gut dran, oder?
Genau, aber meistens
in der Oberweite, so.
Genau.
Ja, aber es gibt so viele körperliche Unterschiede.
Ja, absolut. Körperliche Unterschiede müssen dann so die Elektroden, das wird ja über Elektroden abgeleitet, werden ein bisschen anders, können wir da ein bisschen anders kleben, sodass wir uns da so behelfsweise das aufzeichnen können und eigentlich auch ganz gute Diagnostik.
Ja, ist das so gut machen wie für Männer, ja?
Ja, durchaus. Was aber anders ist, zum Beispiel, weil Sie das jetzt ansprechen, das Belastungs-EKG. Wenn wir sagen, wir belasten den Körper, fahren zum Beispiel Fahrrad und schreiben darunter ein EKG, dann haben wir Zeichen, die wir sehen im EKG, die darauf hindeuten, dass eine Minderdurchblutung des Herzens, also wieder die Herzkranzgefäße, drohender Herzinfarkt da sind. Und bei Frauen sehen wir das viel, viel häufiger, machen dann einen Herzkatheter, also müssen über eine Arterie mit Blutungsrisiko an das Herz vor und sehen dann, die Herzgefäße sind normal. Sodass die diagnostische Aussagekraft solch eines EKGs tatsächlich nicht gleich dem ist wie bei einem Mann.
Wenn das Herz transplantiert werden muss, dann stehen wir an einem ganz anderen Punkt, über den wollen wir gleich auch noch sprechen. Das sind einige. In Deutschland werden rund 300 Herzen transplantiert im Jahr. Aber der Weg dahin, der ist ja lang. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Spenderherz und so weiter. Das ist eben nicht so einfach. Also 10 Organspender je 1 Million Einwohner, wenn man sich das mal vorstellt. Und vielleicht auch mal vergleicht mit Europa, da liegen wir tatsächlich in Deutschland im hinteren Drittel. Bente Peter, die hatte aber Glück. Sie hat vor 12 Jahren ein neues Herz bekommen. Und damals war meine Kollegin Susanne Kluge-Paustian dabei. Und jetzt hat sie wieder getroffen.
Vor 11 Jahren hat sie ein neues Herz geschenkt bekommen. In Bente Peters Brust schlägt ein Spenderherz. Seit der Transplantation ist es ein fester Teil von ihr geworden. Die 43-Jährige ist bis heute sehr dankbar.
Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber ich würde sagen, trotzdem hat irgendjemand da oben gedacht, und die verdient eine zweite Chance. So, und das hat halt ganz viel von Wertschätzung zu tun, aber auch eine Verantwortung, die auf einem liegt, auch besonders gut mit sich, mit anderen Menschen, aber auch mit dem, was einem geschenkt wurde, umzugehen.
Wem das Herz gehörte, wollte sie ganz bewusst nicht wissen. Von einem Mann stammt es, das ist die einzige Information, die sie hat. Mit Stefan, ihrem Ehemann, lebt sie heute in Berlin. Zur Familie gehört inzwischen auch Hündin Emma.
Das war schon ein Wahnsinnsgefühl, zu sagen, okay, jetzt hat sie ein Herz, was wieder leistungsstark ist, was wieder funktioniert und jetzt wird alles wieder gut. Es wird alles wieder ganz normal.
Ja, früher war es eigentlich Angst und dieses Selbstvertrauen oder dieses Vertrauen in den eigenen Körper nicht mehr zu haben, dass man so die Gefühle in der Wartezeit oder auch davor. So, und jetzt ist es so, dass es vollständig zu mir gehört. Ich kann 100% drauf vertrauen. Manchmal reden wir auch ein bisschen miteinander, wenn ich so kurz vorm Einschlafen bin.
Den Körper belasten, Sport machen, all das geht wieder. Nicht ganz wie früher. Bente war Physiotherapeutin und Rettungsschwimmerin. Aber nach der Transplantation musste sie den Beruf wechseln, wegen der Infektionsgefahr bei so viel Kontakt zu Menschen. Sie machte eine neue Ausbildung zur Industriekauffrau und studierte BWL, wurde Personalerin, Rekruterin. Heute arbeitet sie wieder und passt sehr gut auf sich auf.
Also erstmal muss man mit den eigenen Ressourcen anders umgehen, sie anders bedenken. Das fällt mir auch jetzt noch sehr, sehr schwer. Ich sage aber auch immer sehr liebevoll, das ist ein Luxusproblem, weil mir geht es ja einfach wunderbar.
Rückblick. Vor 12 Jahren war das komplett anders. Bente bekam eine schwere Grippe. Ein Virus griff ihr altes Herz an. Und das hat sich davon nie wieder erholt. Sie war so schwach, dass sie nur noch in der Klinik auf ein neues Herz warten konnte. Und das dauerte 310 Tage.
Ich bin halt komplett abhängig auf die Nachricht, dass hier jemand reinkommt und sagt, es ist da. Und das ist eigentlich das Furchtbarste.
Nach fast einem Jahr Warten war es soweit. Ein passendes Herz für Bente war endlich gefunden. Die Operation dauerte 7 Stunden. Das alte Herz wurde herausoperiert, das neue war perfekt. Von der Blutgruppe, von den Werten, von der Größe. Dann der entscheidende Moment. Das neue Herz fängt an zu schlagen. Am nächsten Tag kann Bente schon sitzen, noch auf der Intensivstation. Eine langwierige Erholungsphase beginnt.
Es ist auf der einen Seite Erleichterung, aber auf der anderen Seite, ja, ihr seht mich hier sitzen und ihr seht mich das tun, aber das bin ich ja noch nicht wieder. Und das dauert.
Seit der Transplantation muss Bente täglich 23 Tabletten schlucken, um gesund zu bleiben und ihr Immunsystem zu unterdrücken, damit das Herz nicht abgestoßen wird. Das macht sie gerne, dafür, dass sie lebt und ihr Leben genießen kann. Besonders auf Reisen mit Stefan.
Ich glaube, diesen Cut im Leben gemeistert zu haben, dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, das macht etwas. Die Medikamente zeigen dir ja doch jeden Tag, dass es endlich ist. Und du hast, wenn du eine zweite Chance bekommst, dann bist du energiegeladen, dann möchtest du diese nutzen.
Ja, aktuell warten gerade 5 Patienten bei Ihnen am UKE auf ein neues Herz. Ne? Wenn wir mal auf die Prävention gucken, also wie kann ich es verhindern, wie kann ich mein Herz schützen, was sind da so Ihre Tipps?
Ja, die klassischen Risikofaktoren, die wirklich auch für jeden in der Bevölkerung eine Rolle spielen, wenn sie vorhanden sind. Der Bluthochdruck, die Zuckererkrankung, also der Diabetes, das Rauchen, das hatten wir anfangs schon mal. Also das muss man stoppen. Die Blutfette müssen eingestellt werden. Dann natürlich körperliche Aktivität und eine ausgewogene Ernährung. Das sind Faktoren, die können wir alle beeinflussen.
Mundhygiene, habe ich gelernt, ist wichtig.
Mundhygiene ist auch
sehr wichtig. Denkt man gar
nicht
so, ne?
Aber denkt man gar nicht dran. Aber es gibt da auch einen Zusammenhang zwischen Herzerkrankung und der Mundhygiene. Und da kann man drauf achten. Und das allerdings ein Leben lang, um eine Herz-Kreislauf-Erkrankung vorzubeugen.
Es gibt ja auch mittlerweile viele Tools, mit denen man arbeiten kann. Also so Smartwatches, weiß ich, haben viele, ne? Wo dann irgendwie alles gemessen werden kann, wo man sich selbst so ein bisschen kontrollieren kann. Was sagen Sie dazu? Macht das Sinn?
Das sind ganz nette Tools. Also man kann mittlerweile auch fast den Blutdruck, ist nicht ganz, man muss immer sagen, das ist nicht ganz richtig gut quantifizierbar bisher und nicht ganz valide, also nicht in klinischen Studien getestet. Blutdruck, man kann sogar fast den Blutzucker messen, seine tägliche Aktivität, den Schlaf-Wachrhythmus und alle möglichen Parameter davon ableiten. Ob man das wirklich muss, ist nicht gezeigt. Also auch wir richten uns ja immer nach Leitlinien, nach Expertenempfehlungen in unseren Therapien und in der Prävention. Und es ist bisher nicht gezeigt worden, dass wenn man das macht, tatsächlich damit Herzinfarkte verhindern kann.
Naja, aber vielleicht entwickelt man ein Bewusstsein. Das ist ja vielleicht schon mal der erste Schritt so, ne? Wobei man natürlich sagen muss, sie sind sauteuer teilweise. Ne? So eine Uhr. Ich habe mir vorhin mal so eine Gratis-App runtergeladen, wo man den Herzschlag messen kann. Also das geht ja irgendwie mit dem Licht auf dem Finger.
Genau.
Ganz verstanden habe ich es nicht. Wie geht das?
Ja, das ist tatsächlich, weil hier geht ja auch die Pulswelle durch.
Ja.
Und die wird gemessen, weil wenn das Blut durchkommt in der Pulswelle, ist die Licht, wenn Licht eingestrahlt wird mit der App, mit ihrer Handykamera, ist die Reflexion anders. Und damit kann man dann die Häufigkeit der Pulswelle und auch Rhythmusstörungen beispielsweise damit ganz solide mittlerweile diagnostizieren.
Also das ist kein Quatsch, ne? Wenn ich mir sowas runterlade und dann steht da wie bei mir vorhin 76, ist das...
Das ist meistens ganz gut, ja, genau.
Okay, und dann haben Sie noch 2 Geräte hier mitgebracht.
Ja, die würden wir eher tatsächlich einsetzen, um diese Rhythmusstörung, die wir eben besprochen hatten, das Hoftimmern zu diagnostizieren. Hier, das ist so ein handgehaltenes Device, da gibt es ja auch ganz viele und unterschiedliche. Wenn Sie in der Arztpraxis sitzen oder so, können Sie einfach mal die Hände hier drum schließen und dann bekommen Sie hier nur angezeigt, um niemanden zu verwirren, dass gemessen wird jetzt gerade und dann sieht man die Herzfrequenz und am Ende bekomme ich dann so nach einer Minute grün, dann war alles okay, wäre 76 und regelmäßig oder gelb, dann habe ich nicht so gut gemessen oder rot, das wäre dann eine Alarmierung und dann kann man gleich hier ein EKG ausleiten, was der Arzt dann sehen kann und könnte zum Beispiel die Rhythmusstörung diagnostizieren.
Kriege ich das von Ihnen als Kassenleistung oder muss ich mir das kaufen?
Das ist im Prinzip, macht der Arzt, kann das als EKG benutzen, würde das zur Verfügung stellen.
Ah ja, okay.
Oder man kann es auch im Internet online sich bestellen. Es gibt ganz viele portable EKG-Geräte, wo man die Finger drauflegt oder Armbändchen oder Smartwatches, wo man mittlerweile auch ein EKG...
Und das hier vielleicht noch, was mache ich damit?
Das ist jetzt eher ein Wearable, was ich auch wirklich anlegen kann und über längere Zeit. Wenn wir sagen, Sie haben... abends, wenn sie auf dem Sofa sitzen, eine Rhythmusstörung. Aber wenn sie morgens dann zum Arzt gehen, sind die nicht mehr da. Dann kann man das hier so aufkleben. Mhm. Und dann kann das 3 Tage oder 7 Tage, es gibt auch 14-tägige, auf Art Pflaster, also ganz unterschiedlichste tragbare Devices, also Wearables. Und die leiten tatsächlich an EKG ab, speichern das, insbesondere wenn es arrhythmisch ist. Und dann kann der Arzt oder die Ärztin das auslesen. Und hat dann die Diagnose.
Also was ist, ja, ist spannend, ne? Tut sich total viel. Natürlich auch bei den Kleineren in der Kinderherzchirurgie. Etwa 90% der Babys mit einem Herzfehler, die überleben. Naja, und für die etwa 330.000 Erwachsenen in Deutschland, die mit einem Herzfehler geboren wurden, ist es absolut existenziell, eine gute medizinische Versorgung zu bekommen. Das weiß auch Mathis Roloff, der seine Geschichte Johanna Leper erzählt hat.
Durch diese Tür geht Mathis Roloff einmal im Jahr. Ein lebenswichtiger Gang zum Kardiologietermin. Denn er hat einen schweren angeborenen Herzfehler. Das Praxisteam in Kiel betreut ihn schon seit seiner Kindheit und hat ihm über die Jahre viel Rückhalt gegeben.
Wann ich das erste Mal meine Narbe auf der Brust bewundert habe, ich weiß es nicht. Als Kind habe ich es immer so beschrieben, dass ich quasi ein halbes Herz habe. So wurde es mir erklärt. Und so habe ich es anderen erklärt. Ansonsten bin ich halt einfach nicht so belastbar wie Leute mit einem gesunden Herzen, was jetzt Sportleistungsausdauer angeht. Ab und zu, wenn ich eine sehr anstrengende Woche hatte oder so, dann merke ich das in der Woche drauf, dass ich einfach erschöpfter bin als vorher.
Gut, dann brauche ich einmal den ab. Oh.
Wie belastbar sein Herz zurzeit ist, testet das Praxisteam heute.
Es wird für dich sein, als wenn du einen Berg hochfährst, das heißt kontinuierlich schwerer.
10 Minuten strampeln. Unter genauer Beobachtung der Kardiologin. Sein Herz macht es gut mit, trotz seines hypoplastischen Linksherzsyndroms.
Das bedeutet, dass meine linke Herzkammer bei der Schwangerschaft nicht richtig mitgewachsen ist und quasi nur die rechte Herzkammer die ganze Aufgabe vom Herzen übernimmt.
Vor 20 Jahren wäre er mit dieser Krankheit wahrscheinlich nur wenige Tage alt geworden. Doch mittlerweile überleben zum Glück etwa 90% der Babys mit Herzfehler.
Es liegt ganz einfach daran, dass die Kinderherzchirurgie gerade, würde ich mal sagen, in den letzten 3 Jahrzehnten noch enorme Fortschritte gemacht hat. Das heißt, dass man wirklich komplexe Herzfehler recht gut operieren kann. Auch die ganze Technik drumherum, die Herz-Lungen-Maschinen wurden weiterentwickelt, sodass man ja auch schon wenige Tage alte Neugeborene am offenen Herzen erfolgreich operieren kann, ne?
Eines von 100 Babys kommt übrigens mit einem Herzfehler auf die Welt, so wie Mathis Roloff. Immer mehr entwickeln sich gut. So erreichen jedes Jahr 6.500 neue Kinder das Erwachsenenalter. Aber ihr Kinderkardiologe, der ihre Entwicklung begleitet hat, darf sie ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr versorgen. Denn dann müssen die Patienten zu einem Erwachsenenkardiologen wechseln. So steht es im Sozialgesetzbuch.
Das Hauptproblem ist, dass der sogenannte Erwachsenenkardiologe, also der allgemeine Kardiologe, sich fachlich nicht wirklich auskennt mit angeborenen Herzfehlern. Wir haben ja eine tolle Situation, eine tolle Entwicklung bei der Versorgung von Kindern, die mit angeborenen Herzfehlern zur Welt kommen. Wir haben es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten versäumt, das Ganze weiterzudenken.
Er kritisiert, gerade im ländlichen Raum gibt es zu wenige Kardiologen, die sich auf Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, sogenannte EMA, spezialisiert haben. Glück für Mathis Roloff. Seine Kinderkardiologin hat diese aufwendige Zusatzzertifizierung.
Ja, die Versorgungslücke gibt es natürlich im Moment, weil die EMA-Kardiologie in dem Sinne, die gibt es ja noch nicht so lange. Man kann sagen, wir sind ungefähr 100, 120 niedergelassene EMA-Kardiologen. Man kann so überschlagen, dass ungefähr 300 bis 350.000 EMA-Patienten in Deutschland sind. Und das legt ja schon offen, dass es knapp ist.
Seinem Herzen geht es gut, auch wegen der langjährigen Arzt-Patienten-Beziehung.
Am Ende des Tages verlässt man sich auf die Ärzte und dementsprechend ist es natürlich sehr wichtig, dass das immer alles von jemandem gut im Blick gehalten wird und jemand darauf achtet.
Worauf können wir eigentlich achten, wenn wir einen Arzttermin haben, wo wir eine Oberärztin hier sitzen haben? Was sollten wir uns vorher überlegen? Vielleicht Tipps von Ihnen?
Ja, einfach, das Gespräch kann ganz strukturiert ablaufen, wenn man sich vorher vielleicht schon mal klar macht und das auch aufschreibt. Denn in der Aufregung vergisst man das sonst. Was für Symptome habe ich? Wann treten die auf? Gibt es bestimmte Trigger? Was für Vorerkrankungen habe ich? Vielleicht alte Arztbriefe mitbringen? Was für Medikamente nehme ich aktuell ein? Und dann kann das Ganze sehr, sehr viel schneller zu einer ersten Diagnose führen, die der Arzt oder die Ärztin dann weiter aufarbeiten kann.
Ja, vielen Dank für die vielen Tipps. Morgen bei uns zu Gast Lea Wagner, Sportjournalistin. Da freut sich Hinak Baumgarten auf Sie. Und ja, wir beiden sagen, ja, passen Sie in Sachen Herzensangelegenheiten gut auf Sie auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend für Sie.